Als ich morgens in das mir zur Verfügung gestellte Büro kam, wurde mir erneut bewusst, wie weit der Weg war, den ich noch zu gehen hatte. Ich betrat einen Raum, vielleicht 5 mal 7 Meter, Deckenhöhe 2,50 Meter, wenn es hochkommt. Bedauernd dachte ich an meine Reichskanzlei. Das waren Räume gewesen. Wenn man da hineintrat, da fühlte man sofort eine gewisse Zwergenhaftigkeit. Man erschauerte vor der Macht, der Hochkultur. Nicht vor der Pracht, wohlgemerkt. Das hat mir noch nie etwas gegeben, dieses Protzentum. Aber in der Reichskanzlei. Wenn man da jemanden empfing, dann sah man ihm sofort an, dass er die Überlegenheit des Deutschen Reiches empfand, auch rein körperlich. Das hat Speer wunderbar hinbekommen. Allein im großen Empfangssaal, diese Kronleuchter, ich glaube, da hat einer allein 1 Tonne gewogen. Wenn der heruntergekommen wäre, der Mann darunter wäre Moos gewesen. Da hatte ich fast selber Angst, mich drunter zu stellen. Ich habe das natürlich nicht gezeigt. Ich bin unter diesen Kronleuchtern hindurch, als wäre es nichts. Das ist ja auch eine Gewöhnungssache, so etwas. Aber genau so muss es sein. Es geht nicht an, dass man dafür Millionen und Abermillionen eine Reichskanzlei hinstellt und dann kommt jemand hinein und denkt sich, och, die hätte ich mir aber größer vorgestellt. Dass der überhaupt denkt, das darf nicht sein. Das muss körperlich sofort spürbar sein. Er? Nichts. Das deutsche Volk? Alles. Ein Herrenvolk. Da müssen dann diese gewaltigen Flügeltüren aufgehen und heraustritt der Führer des Deutschen Reiches und die ausländischen Gäste, die müssen sich fühlen wie Odysseus vor Polyphem. Aber dieser Polyphem hat 2 Augen. Dem macht man nichts vor. Und eine Tür hat er auch, nicht einen Felsblock. Und Rolltreppen. Man gab sich beinahe vor wie im Kaufhof in Köln. Ich habe mir das da gleich nach der Arisierung mal angesehen. Das musste man diesem Tietz lassen. Warenhäuser einrichten. Das können die Juden. Aber das ist eben auch wieder der Unterschied. Dort sollte der Kunde glauben, dass er König sei. Doch wenn er in die Reichskanzlei kam, wusste der Kunde, hier hat er sich einer größeren Sache zu beugen, im Geiste jedenfalls. Ich habe es nie befürwortet, dass da sämtliche Besucher umherkriechen, womöglich auch noch auf dem Boden. Der Boden des mir zur Verfügung gestellten Büros bestand aus einem dunkelgrauen Stoffkonglomerat, keine Teppiche, eine Art Fußbodenbespannung, erstellt aus einem verfilzten, schäbigen Stoff. Keine Winteruniform hätte man dem deutschen Lanzer daraus zumuten mögen. Ich hatte derlei hier schon mehrfach gesehen. Es war wohl so üblich, insofern brauchte ich darin wenigstens keine Herabsetzung meiner Person zu vermuten. Es war offenbar ein Bestandteil jener armseligen Zeit in der Zukunft. Das schwor ich mir, würde es andere Böden geben für den deutschen Arbeiter, die deutsche Familie und andere Wände. Die Wände hier waren papierdünn, wahrscheinlich geschuldet einem Rohstoffmangel. Ich hatte einen Schreibtisch, offensichtlich aus zweiter Hand, und musste den Raum mit einem zweiten Schreibtisch teilen, der wohl für die zugesagte Schreibkraft vorgesehen war. Ich seufzte tief und blickte aus dem Fenster. Das Fenster ging auf einen Parkplatz mit vielfarbigen Aschentonnen, die ihre Ursache darin hatten, dass man den Müll sorgsam trennte, wohl ebenfalls aus Gründen des Rohstoffmangels. Ich mochte mir nicht überlegen, aus dem Inhalt welcher dieser Tonnen letzten Endes der armselige Bodenbelag gefertigt war. Dann lachte ich lautlos auf, angesichts der bitteren Ironie des Schicksals. Wenn dieses Volk sich damals im rechten Augenblicke nur etwas mehr Mühe gegeben hätte, so hätte sich heute angesichts der Rohstoffe des gesamten Ostens derartige Sammeltätigkeit erübrigt. Abfälle aller Art hätte man achtlos in nur 2 Tonnen werfen können, sogar in nur eine einzige. Ich schüttelte den Kopf, verständnislos. 400 Quadratmeter Büro hatte ich einst. Jetzt saß der Führer des Großdeutschen Reiches in einer Schoßschachtel. Was war nur aus der Welt geworden? Und was aus meiner Schreibkraft?